Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Mein Gast heute, der geistige Vater von Axel F. Harold Faltermeier. Top Gun, Beverly Hills Cop oder Midnight Express, alles Filme, in denen er mit seiner Musik die Finger im Spiel hatte. Er ist Produzent, ist Autor, ist Komponist, einer mit Superstar-Status in den 80ern, den wir jetzt natürlich näher kennenlernen wollen mit Kennenlernfragen. Herr Faltermeier, es gibt eine Frage mit zwei möglichen Antworten. Sie entscheiden sich für eine oder eben für beide. Na, legen wir los. Kaffee oder Tee?
Kaffee. Zuerst gibt es Espresso, doppelten Espresso. Und zwar, ich trinke jeden Tag in der Früh zwei doppelte Espresso.
Okay.
Und frühstücke dann noch nicht. Und in Bayern ist es ja so üblich eigentlich die Brotzeit. So gegen 10 Uhr, 11 Uhr, da plagt mich dann der Hunger und dann esse ich eher was Deftiges.
Joggen oder Wandern?
Wandern.
Ganz klar, kommt die Antwort sofort. Sie leben zum Teil in der Nähe von München. Ist das so eine Gegend zum Wandern?
Ja, wir haben wunderschöne Wälder. Wir selbst leben ja auch im Wald. Und die Berge sind ja eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde entfernt. Und wenn ich nur irgendwie Zeit habe, dann bin ich dort zu finden.
Schön, das klingt toll. Naturbursche, wenn man so will.
Ja, ich bin ein Naturbursch. Wirklich.
Klavier oder Keyboard?
Am liebsten Klavier. Eigentlich muss ich sagen, das ist eine tolle Frage, weil mir ist eigentlich vom Spielen her natürlich ein Klavier lieber als ein schöner Flügel, sowas wie ein Bösendorfer oder ein schöner Steinway. Das ist halt nun mal wirklich ein ganz anderer Klang, als man mit dem Keyboard dann mit irgendwelchen Konserven Plugins erzeugen kann. Aber in der Praxis natürlich ist das Keyboard natürlich das, was man spielen muss, um dann eben mit dem Keyboard eben verschiedenste Sachen von den Trommeln bis hin zu den Geigen zu emulieren.
Kochen oder kochen lassen?
Kochen. Ich bin begeisterter Koch.
Schön. Sie haben natürlich auch, ich weiß es klar, ein Kochbuch geschrieben mit der Tochter zusammen?
Richtig. Die Tochter hat die Bilder gemacht. Meine Frau hat die Ausstattung mit da gemacht und alles. Und bei dem Kochbuch habe ich auf eines eigentlich sehr Wert gelegt, weil mich immer fürchterlich aufregt, wenn man was wegschmeißt. Fast jedes Rezept ist mit einer Restelverwertungsangabe verbunden.
Das ist ja mal super.
Also jedes Rezept hat, und was kann man aus den Resten kochen?
Klasse.
Und da hat man für jedes Gericht irgendwas einfallen lassen.
Das ist großartig, das ist ein toller Tipp. Muss man direkt mal nachlesen.
Unbedingt.
Selbst machen oder Handwerker bestellen?
Selbst machen. Ich bin relativ begabt mit Handwerken und bin auch, sage ich mal so, recht gut an der Kreissäge bis hin zum Schweißapparat. Ich kann mir da gut helfen. Ja. Und das sind meine Hobbys. Ich habe zu Hause auch eine kleine Schreinerei. Ich kann ein bisschen zimmern. Ja. Also Zimmerei interessiert mich, hat mich immer interessiert für alte Dachstühle. Das finde ich ganz großartig. Und die Schmiede ist auch was Tolles. Ich habe mir so eine kleine Schmiede auch gebaut. Und das Schmieden hat was Archaisches. Es ist was, man kann nie was kaputt machen. Man macht es wieder warm und macht was anderes draus. Wie wenn es ein Plastilin wäre. Ja, ja. Irgendwie. Ja.
So, jetzt noch eine Glaubensfrage. Pilsner oder Helles?
Helles.
Auch da kommt die Antwort sehr schnell, muss man auch erklären. Sie haben eine kleine Brauerei, eine eigene kleine Brauerei. Es gibt das Faltibräu.
Ja, genau. Das ist auch nur für den Privatgebrauch. Also wenn ich was braue, dann sind es so Spezialitäten, wie zum Beispiel ein dunkler Bock. Ja. Das klassische Starkbier, das man bei uns in der Starkbierzeit trinkt.
Ja. Okay.
Und mein Vater, als er dann gestorben ist, haben wir ein Gelübde abgelegt und ich mache ihm jedes Jahr, also zum Todestag wird eine Sude angesetzt mit einem Starkbier und das wird dann zu seinen Ehren dann verkostet. Und dazu laden wir seine noch übergebliebenen Freunde gerne ein.
Ach, wie toll.
Und dann natürlich auch schon die nächste Generation und tun da ein bisschen feiern und lassen ihn hochleben.
Über die bewegende Vergangenheit reden wir gleich noch. Zunächst geht's um ein aktuelles und sehr schönes Projekt, wie ich finde. Brauchen Sie eine Quittung? Eine Komödie, die wir ab Ende Juli in der Komödie am Kurfürstendamm erleben werden. In den Hauptrollen Anja Kruse und Ingolf Lück. Sie hatten die Idee dazu und haben die Musik geschrieben. Ohne zu viel zu verraten, worum geht's?
Es geht um die Geschichte von zwei Musikern, die sich im Taxi treffen. Und der Ingolf Lück ist ein Jazzmusiker und die Anja Kruse ist eine über dem Zenit sich befindende Schlagersängerin. Sie war mir ein großer Star, den stellt sie also in diesem Stück dar. Und ist aber bereits ein bisschen hinüber. Ist nicht mehr gefragt für die großen Talkshows und nicht mehr für die großen Werbedeals. Nein, es geht dann eher schon um eine Werbung für dritte Zähne und so. Also, es ist schon, also man sieht, sie ist nicht mehr die Gefragteste. Und sie steigt in dieses Taxi ein und das Taxi hält vor ihrer Wohnung. Und Ingolf Lück fragt, Sie brauchen Sie eine Quittung? Und sie sagt, selbstverständlich. Und sagt er, was soll ich denn da draufschreiben? Sagt sie, natürlich meinen Namen. Und dann weiß er natürlich den Namen nicht, weil er aus einer vollkommen anderen Generation kommt. Ja. Und daraus entwickelt sich dann so eine Hassliebe zwischen den beiden. Und er stellt sich dann vor als Musiker, dass er Jazzmusiker ist. Und plötzlich aber steht daraus, dass er sagt, machen Sie doch mal andere Musik. Ich meine, Ihre Musik, Ihre Schlagermusik war sowieso nie meine Musik. Aber sagt sie, ja, ich wollte ja auch immer was anderes machen, aber ich durfte nie. Und irgendwann machen die beiden miteinander Musik. Ja. Und es ist eine wirklich herzige Geschichte, wie sich diese zwei Musikwelten irgendwann mal treffen und irgendwann musizieren sie wirklich miteinander. Und wie es ausgeht, sage ich nicht. Ich habe so ein kleines Sujet geschrieben, habe das meiner Frau vorgespielt, also gezeigt, und die war begeistert, hat es dem René Heinersdorf weitergeleitet, mit dem ich ohnehin schon mal irgendwann ein Stück schreiben wollte.
Ja.
Der war begeistert und kurz darauf fing er an mit den ersten Szenen und dann war das so ein Ping-Pong-Spiel, dass wir uns die Sachen immer so zugeworfen haben und dann kamen auch die ersten musikalischen Ideen dazu und dann war das Stück in einer Windeseile wirklich gesagt fertig.
Ingolf Lück ist der Mann am Saxophon. Früher hat er das Musikmagazin Formel 1 moderiert. Haben Sie sich in der Zeit eigentlich mal getroffen?
Ja, es gibt sogar lustige Anekdote. Der hat mich damals angesagt, da war gerade Axel F. aus Beverly Hills Cop Nummer 1 in Amerika.
Ja.
Und natürlich in Deutschland war es natürlich auch in Formel 1 war sowieso, ja, und saß vor seinem uralten Atari-Computer und hat dann gesagt, und nun Axel F. und der Programmierer Faltermeier. Das hat er mir vor kurzem gezeigt und das fand ich so lustig, dass er mich damals Programmierer nannte.
Ja. Lustig. Brauchen Sie eine Quittung von Harald Faltermeier und René Heinersdorf? Läuft ab dem 27. Juli in der Komödie am Kurfürstendamm. Da ist dann auch Premiere. Tickets bekommen Sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wegen der Premiere der Komödie haben Sie eine andere in Amerika mal eben sausen lassen. Ja, die Neuauflage von Top Gun mit Hollywood-Star Tom Cruise. Sie waren eingeladen. Habe ich erst vor ein paar Tagen mit meiner Tochter im Kino gesehen, den Film. Gleich beim ersten Gongschlag und dem Beat runter ist man wieder in den 80ern. Die Geschichte von Maverick wurde also weitergeschrieben. Der Soundtrack auch bei dieser Geschichte wieder in Ihren Händen. Erfahren haben Sie davon aber aus den Medien. Was war denn da los?
Man hat ja seit ewigen Zeiten schon kolportiert, dass es ein Top Gun 2 geben wird. Wie er dann richtig dann heißen wird, so dass es jetzt Maverick heißt, war keine Rede davon. Aber es wurde lang versucht. Ich habe oft auch mal den Jerry Bruckheimer, den Produzenten drüben getroffen, wegen ganz anderen Sachen und gesagt, was ist eigentlich mit eurem Top Gun? Ja, wir schreiben immer noch Drehbücher und wir haben aber noch kein wirklich gutes Drehbuch dafür und der Tom ist damit nicht glücklich und so weiter und so fort. Und irgendwann mal erfahre ich über die Social-Media-Kanäle, it's so great und wunderbar, du machst ja den neuen Top Gun-Film. Sage ich, der Einzige, der nichts davon weiß, bin offenbar ich. Und dann bekomme ich auch noch einen Link geschickt eines BBC-Interviews von Tom Cruise, anlässlich, ich glaube, zu seinem Film The Mummy oder irgend sowas, wo er gefragt wurde, was seine nächsten Projekte sind. Und er dann drauf eben sagte, ja, wir machen also den neuen Top Gun und dann bohrt der Host dann immer wieder rein, ja, wie wird denn der werden? Wird der wieder Alte? Ja, wird wieder Alte. Keine Drohnen. Nein, es sind keine Drohnen. Wir werden mit richtigen Flugzeugen arbeiten. Wir werden den Spirit der 80er zurückholen. Und dann sagt der Tom wörtlich, und wir haben Harald Faltermeier für die Filmmusik wieder. Also plötzlich wusste ich, dass ich für den Film die Filmmusik mache wieder. Ja. Und das war natürlich irgendwie lustig. Und ich habe darauf dann natürlich sofort meinen Agenten in Amerika kontaktiert und sagte, weißt du das eigentlich schon? Sagt er, nein, ich weiß nichts, aber ich werde das Studio anrufen. Dann hat er eben bei Paramount angerufen und sagt er, ja, es wird gerade drüber gesprochen. Und Tom hat ja offenbar schon gesprochen drüber. So ging das.
Und Sie haben ihn dann auch getroffen nach mehr als 30 Jahren.
Ja.
Wie war das Wiedersehen?
Unglaublich eigentlich, ja. Wir haben uns ja wirklich 30 Jahre nicht gesehen und keinen Kontakt, ja. Und wir besuchen ihn am Set und die Szene wurde abgedreht und war im Kasten und dann kommt er auf mich zu, sucht mich sogar so mit den Augen und kommt mit offenen Armen auf mich zu und fällt mir um den Hals und sagt, hi buddy, it's great to see you and good to work with you again. Und wir haben dann über die alten Zeiten gesprochen, oder über diesen legendären Abend gesprochen, wie die Top Gun Hymne, also Top Gun Anthem, eigentlich ins Leben gerufen wurde, wo sie dann den Tom nachts um 4 Uhr aus dem Bett geholt haben und ich musste ihm das dann im Studio vorspielen. Und er hat so ganz scheu noch gefragt, damals darf ich eine Kassette davon haben? Ich sage, natürlich. Und er hat mir davon erzählt, dass er die Kassette immer noch hat, natürlich mittlerweile überspielt und dass er sie an jedem 4th of July, also am Nationalfeiertag in den USA, abspielt.
Sie hatten bei dem letzten Soundtrack von Top Gun Unterstützung von Hans Zimmer, also quasi die zwei ganz Großen. Wie kann man sich denn die Zusammenarbeit vorstellen?
Der Hans hat eingangs ein paar wichtige Worte gesagt, die man in Amerika mit modest and humble bezeichnen würde, also mit sehr zurückhaltend. Er hat gesagt, du hast vor mehr als 30 Jahren ein paar wirklich, wirklich tolle Themen geschrieben. Ich möchte mich da jetzt nicht in diese Themen mit einbringen und ich möchte also eigentlich eher dein Mediator sein. Ich möchte dein Arranger sein, dein Instrumentator. Mhm. Es wird ohnehin dann Szenen geben, wo er dann selber ein eigenständiges Stück Musik komponieren wird, hat er auch gemacht. Ja. Und so kam das, dass wir beide zwar Tür an Tür saßen, mein Studio war genau neben seinem Studio.
Okay.
Und wir haben uns eigentlich nur irgendwann mal zum Kaffee trinken oder auf einem Gang zur Toilette gesehen. Das ist ganz schräg. Ja.
Total. Wir gehen zurück in Ihre Kindheit, um zu verstehen, wie aus Ihnen so ein gefragter und bekannter Komponist und Produzent wurde. Harold Faltermeier, geboren als Hans Hugo Harold Faltermeier, ein selbstbewusster Bursche. Mit 10 Jahren nahm der kleine Hacki nämlich die erste Motorsäge in die Hand. Ernsthaft?
Ja, ich habe immer im Wald gern gearbeitet. Ich habe die Motorsägen immer stehen sehen bei uns. Damals waren das ja noch urgetümliche Dinger, die waren so 10 Kilo schwer und ich durfte dann irgendwann mal die Motorsäge in den Wald bringen. Und habe dann gedacht, jetzt lasse ich das Ding einmal an. Und dann habe ich es plötzlich in der Hand gehabt und mein Vater hat gesagt, pass fei auf. Das war das Einzige, was er gesagt hat. Wir haben damals noch nicht mit Schnittschutzhosen und mit Arbeitsschuhen und so gearbeitet. Und irgendwann habe ich einfach ein Talent gehabt dafür und habe das Ding dann auch wirklich so geführt, und dass man auch wirklich damit arbeiten konnte. Und habe dann so im Laufe der Zeit immer mehr mit solchen Sachen hantiert. Ja. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich mache das heute noch gern.
Ja, und daher wahrscheinlich auch das Handwerkliche. Ne? Weil möglicherweise war damit der Grundstein gelegt. Ne?
100%, ja.
Ja, und diese Hände, die waren ja auch nicht zum Handwerk nur gut, sondern auch zum Klavierspielen. Das haben sie gelernt, inspiriert durch den Vater. Und der wiederum hat alles unternommen, um den Sohnemann musikalisch auf die richtige Spur zu bringen. Er hat sich um ihre kleine Band Melodic Sounds gekümmert, richtig?
Er war unser Manager. Er ging in dieser Rolle irgendwie richtig auf. Er fand das großartig und er hat uns überall mit hin vermittelt. Also wir waren im Fernsehen damals. Wir waren beim WDR, wir waren bei Dieter Bröttl im Talentschuppen und wir waren im Bayerischen Rundfunk in der Abendschau. Also er hat alles versucht, um uns zu pushen. Ja. Er hat zwar nicht geschafft, dass wir einen Plattenvertrag gekriegt haben, aber wir waren wirklich immer irgendwo, und ich habe damals auch einen tollen Musiker kennengelernt, der sich bei uns als Bassist beworben hat. Das war der Stefan Sauner, das ist der Chef von der Münchner Freiheit.
Genau, Münchner Freiheit.
Und wir sind auch heute noch befreundet, und er erzählt oft die Geschichte, dass er damals ja von uns angefragt wurde als Bassist und er hatte keine Ahnung vom Bassspielen. Und er hat sich einen Bass geliehen. Und da hat er sich extra den geliehen, den auch Paul McCartney immer gespielt hat, diesen Hohner Geigenbass, ja. Und mit dem ist er dahergekommen zu uns, und das war für mich natürlich toll, weil das dachte man, der muss was drauf haben, der spielt diesen Bass von Paul McCartney. Und er hat am Anfang noch ein bisschen geholpert, aber hat sich schnell in das Metier reingeschafft weil er halt extrem musikalisch ist.
Ja, ja, schön. Nochmal zurück zum Vater. Sie sind damals vom Gymnasium runter, ohne Abschluss, aber der Vater, der war eben so engagiert, dass er sie in die Musikhochschule als Hochbegabten unterbringen konnte, ne?
Ja. Er hat also keine Kontakte gehabt, aber er war einfach impertinent. Er hat dort immer angerufen, er hat einen begabten Sohn und sie müssen den sich anhören. Und ich hab dann 8 Semester dort studiert, ja, und habe das Studium halt, ich muss schon sagen, ich hab's halbherzig betrieben, weil ich ja schon mal erstens mal wusste, ich durfte nie ein Examen machen, konnte keinen Abschluss machen, weil ich ja kein Abitur habe und eigentlich gar nichts habe. Mhm. Ja. Ich habe es meinem Vater zuliebe getan und habe das auch sehr, sehr geschätzt, dass er sich so meine Karriere angenommen hat. Und in unserer Familie waren also eigentlich eher die Hochstudierten immer die Altphilologen, die Philosophen und also. Und die haben damals das Ende der Familie vorher gesagt, weil ich jetzt plötzlich ein Musiker wäre und der kann doch Musik machen als Hobby, aber der soll doch mal was lernen in einem Beruf. Also war die Haltung in der Familie.
Ja. Über den kleinen Karrierestart haben wir gerade gesprochen mit Stefan Zauner, ja, in der Band Music Sounds. Kommen wir mal zum großen Start, ja. Sie haben in München Musik studiert. Parallel dazu haben Sie eine Ausbildung als Techniker bei der Deutschen Grammophongesellschaft gemacht und dort sind Sie auch Giorgio Moroder begegnet, Ihrem späteren Mentor.
Ganz genau so war es, ja. Und ich habe also parallel eben zum Musikstudium einen Job bekommen als Werkstudent. Ich habe einen tollen Lehrmeister gehabt, Freddy Köhnen, der mit einer Schere umgehen konnte wie kein Zweiter. Damals hat man ja noch Bänder geschnitten. Ja. Und da habe ich das wirklich, wirklich gelernt. Und hatte dann die Möglichkeit, erste Aufnahmen zu machen und habe mich da sehr, sehr schnell auf der einen Seite technisch und andererseits musikalisch in dieses Metier reinarbeiten können, was damals ein Novum war. Damals waren das richtige Mischpulte mit der Röhrentechnik und man musste genau wissen, was man da tut. Das war nicht so einfach. Man hat nicht verstanden, warum gehört das von da reingesteckt und das war ja alles frei zum Stöpseln. Ja. Jeder Kanalzug musste konfiguriert werden. Ach, ja. Und in dieser Zeit hat Giorgio Moroder eben von diesem Verrückten gehört, der Musiker ist, der auch schon mit ersten Synthesizern arbeitet und so weiter und so fort. Und er ein paar Kilometer weiter im Arabella-Haus in München sein berühmtes Musiklernstudio hatte. Und er rief eines Abends mal an und hat mich bestellt, ob ich mal zu ihm kommen möchte. Ich bin zu ihm rübergefahren und wir haben uns über Musik und über Technik unterhalten. Und er hat gesagt, ich habe gerade ein Projekt, muss einen Film machen und ich weiß nicht genau, wie das geht, weil ich habe sowas noch nie gemacht, aber da könntest du mit mir arbeiten. Und ich war begeistert, dass ich diese Chance bekomme. Und das war Midnight Express.
Ja, oh, verrückt.
Für den er dann später den Oscar bekommen hat.
Unglaublich.
Ja.
Der Weg und die Richtung haben schon mal gestimmt. Der zweite Streich ist Ihnen dann beim Soundtrack zu Beverly Hills Cop mit Eddie Murphy gelungen. Nehmen Sie uns mal mit in Ihr Studio von damals. Wie ist der Song entstanden?
Ich hatte einen Synthesizer, einen Roland Jupiter 8. Das war damals das Instrument der Instrumente. Und es war ein Klang aufgelegen dort, den ich seit ein paar Stunden programmiert hatte und erstmal was ganz anderes spielen wollte damit. Das war, glaube ich, der vierte oder fünfte Versuch bereits, eine Melodie zu finden für Beverly Hills Cop. Und irgendwann tappe ich auf diese Tasten drauf und denke mir, halt in dieser Range klingt es eigentlich noch interessanter. Und fange an, eine Melodie zu spielen. Es läuft der Film, ich sehe den Eddie Murphy durchs Bild huschen und ich spiele dazu diese paar Töne von Axel F. mit dun, 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 dun. Und in der Sekunde wusste ich irgendwie, dass das der Weg sein könnte.
Ja.
Dann habe ich ein kleines Demo gemacht von diesem Ding, habe einen Beat runtergelegt und dann habe ich die hohen Herrschaften angerufen und sage, ich habe was, vielleicht gefällt es euch ja. Kamen wieder alle rein, dann war es eben Friede, Freude, Eierkuchen. Plötzlich war das genau das, was sie wollten. Wir haben dann dieses Thema versucht, in verschiedenen Szenen zu probieren. Und es hat immer überall gepasst. Das war genau richtig.
Ja.
Das ist so unglaublich.
Ja.
Der Hans Zimmer hat auch ein paar Melodien und ein paar Score-Bits, ja, die überall passen. Die kann man spielen, wo man will. Die passen immer. Das ist ganz eigenartig. Ja. Und mit dem ist es eben gerade so gelungen. Ja.
Über einen Mega-Erfolg von Donna Summer müssen wir noch reden, denn auch der kommt von Ihnen. Es ist der Song Hot Stuff, kennt heute wirklich jeder. Wie haben Sie beide sich denn kennengelernt oder ging das erst los mit den Arbeiten an der Single?
Ich kannte Donna eigentlich vorher schon. Donna war in München in dem Musical Hair, die Donna, lustigerweise.
Ach ja.
Sie war die Donna. Also, wo ist meine Donna? Das heißt dieses Stück. Und da ist sie damals am Abend, wenn die Vorstellung vorbei war, da gab es ja so eine Community von Sängern in München. Und die sind immer bei uns aufgeschlagen in einem Club, der hieß Tabarin. Das war das Zentrum der GIs in München. Die haben da am Abend eben, wenn sie vom Dienst kommen sind sie da gesessen, haben getrunken, geraucht, ja. Und wir haben Soul Music gespielt. Und die Donna ist ab und zu dazugekommen am Abend, ganz spät, und ist eingestiegen und hat dann Aretha Franklin Songs mit uns gesungen, ja. Das war der allererste Kontakt mit ihr. Und später dann, also es war gerade eben mit Giorgio Moroder das erste Projekt fertig, mit Midnight Express, der Film, und er sagt zu mir, wir machen ein neues Album mit der Donna. Die Idee wäre, dass wir Musical Themen auf Disco machen. Könntest du mir ein paar Demos machen? Das war keine wirklich gute Idee, aber wir wollten es einfach probieren. Eigentlich die Plattenfirma wollte es probieren. Dann ist diese Idee verworfen worden und es stand ein Album aber an mit ihr. Was macht man mit ihr? Und dann sagt der Giorgio, ja, dann müssen wir einfach wieder Lieder schreiben und es muss halt einfach von vorn losgehen. Also diese Idee ist jetzt weg vom Tisch, aus Fertigarmen. Und die Donna sagt, dann nimm doch den Falti, so habe ich damals geheißen, dann nimm mal den Falti mit nach Amerika und wir machen da drüben was. Giorgio sagt zu mir, weißt du, was du für ein Glück hast, wenn die Donna das will? Ja, weil die konnte sich alles aussuchen, die hätte die größten Arrangeure in Amerika nehmen können. Ja. Aber sie hat gesagt, dann nimm doch den Falti mit nach Amerika und mal sehen, was passiert. Und schwuppdiwupp war in Amerika.
Ja, so schnell kann es gehen. Und da in Amerika haben sie sich wahnsinnig schnell einen Namen gemacht, plötzlich ein Star in der Szene. Sie haben wahnsinnig viel Geld verdient, konnten sich alles leisten. Sie waren plötzlich Teil einer Szene, die ja auch selbstzerstörerisch unterwegs war. Sex, Drugs and Rock'n'Roll, und zwar nicht so knapp, das haben sie auch in ihrer Autobiografie beschrieben. Wann haben sie denn gemerkt, dass dieser Weg auch gefährlich ist?
Ich habe es immer von außen betrachtet. Hm. Ich habe es zwar ab und zu gelebt, muss es ja auch leben, musste dann irgendwo mitschwimmen, aber ich habe es auch immer sehr, sehr kritisch betrachtet. Es ging sogar so weit, dass ich dann, als die Kinder unterwegs waren, ich sagte, ich möchte nicht, dass die in Amerika groß werden. Ich möchte, dass die bei uns auf die Schule gehen. Ich kenne und ich kannte das Leben in Beverly Hills zu gut. Diese Verwahrlosung, die dort wirklich ab und zu herrscht. Die Eltern machen, was sie wollen. Die Kinder werden irgendwo hingeschickt auf eine Schule, möglichst weit weg und dass man seine Ruhe hat. Das hat für mich mit Familie nichts zu tun gehabt. Ich wollte eine Familie gründen, so wie ich es erlebt habe als kleiner Bub.
Ja. Ja.
Und ich weiß eben noch heute, dass das für mich auch entscheidend war, in Hollywood auch nicht unterzugehen, weil ich eben heimgehen konnte und in unseren Wald gehen konnte, einmal eine Handvoll Erde nehmen und daran riechen und wusste, ich bin daheim. Ja.
Es gibt die Geschichte, dass wenn Ihnen Sex, Drugs und Rock'n'Roll zu viel wurden, Sie Fichten auf Notenblätter gemalt haben und man wusste ganz genau, okay, es ist wieder Zeit für ihn nach Hause zu fahren.
Genau, wie lustig, ja, stimmt. Es gab diese, früher haben wir auf die Mischpulte so Zettel draufkleben müssen, dass man wusste, wo der Bass ist, die Gitarre und so weiter und so fort. Heute macht das ja der Computer. Ja. Mhm. Aber damals war das mit der Handschrift. Ja. Man hatte diese Marker, das waren so Sharpies heißen die in Amerika. So ein sehr, sehr guter Filzmarker. Und den gab es dann ja in grün. Und wenn es mir ein bisschen fad wurde und wenn ich also so edgy wurde, wie man so sagt, ja, dann habe ich mir gedacht, so, jetzt müssen wir mal eine Fichte malen. Und wenn die Techniker das gesehen haben, dann hieß es, oh, jetzt wird es Zeit, dass er heimgeht. Ja, ja, und ich wusste eben auch, gut, wir hatten verrückte Zeiten, das gebe ich zu. Das ist ja halt nochmal so gewesen. Das waren die 70er, die 80er Jahre. Es war lustig, alles war zu haben. Und insofern haben wir es auch genossen. Aber wenn es dann zu viel wurde, dann haben wir gedacht, so, jetzt ist aber Zeit, dass du wieder heimgehst. Ja, und dann habe ich den gelben Kranich gesucht, die Lufthansa, und ab in die Heimat.
Brauchen Sie eine Quittung, heißt das aktuelle Stück von Harold Faltermeier, das ab dem 27. Juli in der Komödie am Kurfürstendamm aufgeführt wird, also im Schillertheater. Wer mehr Faltermeier will, der geht ins Kino und schaut sich die Fortsetzung von Top Gun mit Tom Cruise an. Auch dieser Soundtrack kommt von meinem Gast heute. So, und jetzt waren wir in Hollywood. Jetzt gehen wir mal zurück nach Bayern, nach Hause, dahin, wo Harold Faltermeier ganz privat lebt. Im Falti-Dorf, wie es auf dem gelben Schild am Eingang steht. Dann gibt's die Falti-Hütte, ein Holzhäuschen im Garten. Daneben liegt der Falti-Tennisplatz.
Ja, genau.
Das klingt nach einem Platz, an dem man die Welt wirklich vergessen kann. Ist das so?
Das ist genau so. Ja. Das ist ein sehr großes Grundstück. Das ist umgeben von also ist eingezäunt logischerweise und hat so ein großes schmiedeeisernes Barocktor. Und wenn man da durchfährt und die Gates wieder schließt, dann ist man allein, dann ist es eine andere Welt. Es ist meine Welt, die Welt unserer Familie. Wir freuen uns auch, wenn Freunde kommen. Wir bewirten auch gerne, aber das ist unseres.
Arbeiten Sie auch von zu Hause aus oder sagen Sie, nein, die Arbeit lasse ich lieber draußen, weil sonst wird der Geist dieses wunderschönen Areals vielleicht noch böse mit uns?
Nein, das wird er nicht. Ich habe ein Studio in Waldhammers im Faltidorf und ich arbeite da sehr viel.
Ah, okay.
Ja, ja. Aber natürlich ist es losgelöst von der ganzen Familie und ich bin ja auch ein unglaublicher Frühmensch. Die Komponiererei bei mir, die findet um 4:30 in der Früh statt.
Nein,
ja,
und so dann, früh.
Bin dann aber um 10 Uhr fertig und dann erfährt niemand mehr was vom Komponieren.
Das finde ich aber erstaunlich, dass Sie so früh dann schon in der Lage sind, da wirklich klare Gedanken zu fassen und kreativ zu sein. Spielen Sie eigentlich noch Tennis auf dem Platz?
Momentan spielen die Kinder mehr wie ich. Also ich mache immer so mal so ein paar Höflichkeitsschläge. Wenn ich spiele, dann spiele ich Altherrentennis und auf alle Fälle nur ein Doppel, wenn, ja.
Gut.
Aber ich überlasse es den Kindern, sich diese Bälle da um die Löffel zu fetzen.
Sie waren früher ein Mensch oder Sie sind ein Mensch mit unglaublich vielen Hobbys. Sie sind geflogen, Sie jagen, Sie haben gemalt, sind auf Berge geklettert, Sie haben geschreinert, tun es immer noch, kochen auch selber, fliegen, fischen. Was machen Sie da heute noch von all dem?
Ja, eigentlich alles. Was ich nicht mehr tue, ist fliegen. Fliegen habe ich aufgegeben.
Sie sollen auch mal ein Herz von A nach B gebracht haben, ist das richtig?
Ja, ich habe dann irgendwann mal den CPL gemacht, also den Commercial Pilot, das ist eine Berufspilotenlizenz.
Ja.
Und für diesen Schein braucht man wahnsinnig viele Stunden, um den zu erhalten und viele, viele Stunden im Simulator, viele Stunden im Flugzeug und so weiter und so fort. Und um diese Stunden zu sammeln, habe ich damals in einer kleinen Fluglinie angeheuert, so einer kleinen Executive-Fluglinie.
Okay.
Und da gab's dann natürlich sehr, sehr oft mal die Situation, wo man einen Promi irgendwo hinfliegen muss oder einen Promi abholen muss. Und da gab's auch diese exotischen Sachen, wie zum Beispiel ein Herz irgendwo holen, ein Organ irgendwo holen, ja. Da ist dann der Arzt mit dabei gewesen und mit der Maschine und so.
Wahnsinn.
Hat man dann irgendwann mal geholt.
Ja, Promis, heute sind sie selber einer. Ich würde natürlich noch gerne wissen, was kommt. Ja, vielleicht die Oper, die sich der Vater von Ihnen mal gewünscht hat, oder dann doch die Komödie?
Die Komödie nicht. Ich weiß, es war nicht die letzte, die ich geschrieben
habe. Okay,
weiß ich ganz sicher. Und mit der Oper weiß ich nicht so genau. Aber was jetzt natürlich schön ist, dass ich jetzt einen über 40 Jahre Bogen spannen konnte über mein eigentliches Schaffen. Ja, und eigentlich jetzt auch ein bisschen mal Sachen machen kann, die ich noch nie gemacht habe.
Ja. Ja?
Zum Beispiel möchte ich mich ein bisschen mehr der Malerei wieder widmen. Und das macht Spaß. Ich habe sogar mal irgendwann eine Ausstellung gehabt. Wir haben wirklich toll Bilder verkauft auch. Ja. Ich habe so eine Serie gemacht, die hieß Neon Deer. Das sind Hirschgeweihe oder Hirschsituationen. Das Ganze in Neonfarben gemalt. Das ist ein Pop-Art-Projekt. Ja.
Klasse.
Und das hat Spaß gemacht, weil ich mich dann wieder erinnert hat, dann habe ich an diese Geweihe und der Hirsche, die ich mir irgendwann erlegt hatte. Ich habe mich auch seit Jahren im Weinbau engagiert. Heuer kommt unser erster Sauvignon Blanc auf den Markt. Einen Grauburgunder gibt es schon seit 4 Jahren jetzt, ja, und einen Spätburgunder gibt es seit auch 4 Jahren. Und die drei Weine, also der Grauburgunder, der Spätburgunder und der Sauvignon Blanc, die haben alle die Mittelnamen meiner Kinder. Also der erste, wer heißt eben demnach, heißt Melody, weil die erste Tochter heißt Elena Melody. Darunter steht dann Every Song Has a Story.
Oh.
Der zweite, der Spätburgunder, ist die Nadine. Bianca Nadine ist die Tochter. Mein Sohn heißt Florian Raphael.
Ach,
und darum heißt natürlich der Sauvignon Blanc Raphael.
Das ist richtig toll. Haben Sie den Kindern auch noch ein Denkmal gesetzt. Wunderbar. Aber Kinder, Florian ist ein gutes Stichwort. Auch er war ja am neuen Top Gun mit beteiligt.
Ganz richtig.
Hat Ihnen geholfen?
Er hat mir geholfen. Ich hab ihn damit mit rübergenommen, weil ich eben genau wusste, dass er meine Musik eigentlich besser kenne wie ich selbst. Und er hat uns wirklich, wirklich tolle Dienste geleistet. Er hat ab und zu auch selber was programmiert. Und er war dort ein adäquater Partner für die Supertechniker vom Hans Zimmer dort. Und die haben ihn alle geliebt. Eigentlich wollten sie ihn behalten dort, aber er hat dann doch den Weg zurück zu uns gemacht. Aber okay. Er hat einen Kredit gekriegt auf dem Film und darüber ist er natürlich ganz stolz jetzt.
Zu Recht.
Ja, ja.
Wird der Staffelstab so ein bisschen abgegeben an die Jugend, an Florian jetzt von Ihrer Seite her?
Ja, es wird schon gerne tun. Ich meine, er hat auch mein Studio übernommen. Mhm. Also das große Studio habe ich ihm verkauft. Mhm. Ja. Weil ich glaube, dass er da natürlich auch mal wissen muss, wie das geschäftlich funktioniert. Das ist nicht bloß geschenkt, sondern einfach mal verkauft. Und damit ist er auch sehr, sehr erfolgreich. Er macht Synchronisationen, er macht Mischungen. Er kriegt jetzt dann Dolby Atmos ins Studio reingebaut und hat ein wirklich ganz, ganz tolles Schmiss-Studio dann natürlich. Wow. Und kann dort also wirklich super, super arbeiten. Und ja, ich möchte das Zepter schon ein bisschen weiterreichen jetzt, ja, damit ich eben ein bisschen für meine anderen Sachen Zeit
habe. Ja, sicher. Und das ist eine Menge, wie wir gerade gehört haben.
Ja, ja.
Das ist auch ein schönes Schlusswort. Lieber Harold Faltermeier, vielen, vielen Dank für das freundliche Gespräch. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ganz gerne, ja, mir auch.
Und es war schön, Sie näher kennenlernen zu dürfen. Danke für all Ihre Musik in all den großen Filmen und bitte bleiben Sie gesund und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen.
Ganz, ganz gerne. Danke.
Antenne Brandenburg.